Hi zusammen und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch einladen zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute zu Gast sind Armin Steuernagel von der Purpose Stiftung und Tim Schumacher von Ecosia. Wir reden über Verantwortungseigentum. Was passiert, wenn das Unternehmen sich de facto selbst gehört, beziehungsweise die eigentlichen Anteilseigner schon noch Stimmrechte haben, aber die Gewinne, die ein Unternehmen macht, nicht mehr aus dem Unternehmen ziehen können, sondern diese Gewinne nur noch dem eigenen Unternehmenszweck dienen? Das bisherige Rechtssystem hat so eine Unternehmensform noch gar nicht vorgesehen. Klar, es gibt das Stiftungsrecht, es gibt die GmbHs, darüber sprechen wir auch alle, aber auch darüber, warum sie nicht geeignet sind, als rechtliches Konstrukt für diese Idee herzuhalten. Es gibt neben Ecosia noch ein paar andere Beispiele, zum Beispiel Einhornkondome, relativ bekanntes Beispiel, die auch eine GmbH im Verantwortungseigentum sind. Es gibt aber auch ein paar historische Beispiele, die ähnliche Konstrukte haben, wie Bosch oder Zeiss zum Beispiel. Und Tim berichtet in dieser Episode, wie das eigentlich konkret bei Ecosia jetzt gelaufen ist und gibt ein kleines How-to wieder. Und daraus ist eine ganz spannende Episode geworden, ein ganz spannendes Gespräch geworden, wie ich finde. Gedankengänge zu Wirtschaftssystemen, aber auch How-to Verantwortungseigentum. Also hört mal rein in den nächsten 40 Minuten mit Tim Schumacher und Armin Steuernagel. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik. So, ich darf begrüßen am Mikrofon Armin Steuernagel. Hallo Armin.
Grüß dich, Frank.
Und Tim Schumacher. Hallo Tim.
Hallo.
Armin, ich fange mal mit dir an. Wenn man sich in das Thema Verantwortungseigentum einliest, fallen relativ schnell Begriffe wie Turbokapitalismus, überbordene Gewinnmaximierung und dergleichen. Was ist eigentlich so schlecht am Kapitalismus und an Gewinnmaximierung?
Ich glaube, der Kapitalismus hat uns unglaublich weitergeholfen als Menschheit. Er hat viele Menschen aus der Armut gebracht. Insofern will ich jetzt gar nicht irgendwie gegen den Kapitalismus reden. Kapitalismus ist ja auch ganz interessant, woher kommt Kapitalismus von Kapital. Kapital im lateinischen Capitus, Köpfchen. Also das ist scheinbar der Ismus, wo es ums Köpfchen geht. Und das ist ja erstmal gut. Ich glaube, wir haben nur den Kapitalismus in den letzten 30, 40, 50 Jahren in eine Richtung sich entwickeln sehen, gerade aus dem anglosächsischen Raum kommend, aus den USA, aus England, wo er, ich sag mal, seine Wurzeln etwas vergessen hat, nämlich die Wurzel, dass es ums Köpfchen geht, die Wurzel, dass es um Menschen geht, dass eigentlich die Idee von Kapitalismus ist, echte Menschen sind Eigentümer einer Firma, private Produktionsmittel, das ist ja die Idee von Kapitalismus, nicht Staatswirtschaft, sondern eben eine Wirtschaft, wo es privates Eigentum gibt. Und das finden wir so toll, weil wir sagen, da sind echte Menschen hinter. Da identifiziert sich jemand mit einer Firma. Ne? Das ist Kapitalismus. Das ist doch toll, ne? Wenn der Frank selbst entscheiden kann und nicht aus irgendeiner Parteizentrale gesagt bekommt, was er als nächstes macht. Was wir aber inzwischen generiert haben, sind nicht Parteizentralen, sondern sind anonyme Aktienmärkte, wo in Nanosekunden Aktien über den Erdball geschossen werden mit Eigentumsrechten. Und wo man in der Tat zwar nicht mehr aus der Parteizentrale, aber aus, ich sag mal, Hochfrequenz-Rechenleistungszentren Anweisungen implizit an Firmen gehen, dass sie zum Beispiel gnadenlos Gewinne maximieren. Ich habe das bei meinem Vater erlebt, der eine Klinik, eine Reha-Klinik, die super profitabel war, geführt hat, die mehrmals verkauft wurde, zum Schluss an einen Aktienkonzern, wo inzwischen aus 1000 Kilometer Entfernung in einem Head Office Entscheidungen getroffen werden über das, was dort vor Ort geschieht, von Menschen, die da noch nie waren. Und das ist, glaube ich, einfach was, wo ich sage, das finde ich, ist eine Entwicklung, die in der Tat sehr bedenklich ist, weil sie insgesamt uns alle mehr und mehr in so ein Gefühl bringt von Ohnmacht. Ne? Wir sind irgendwie alle nicht mehr so ganz happy. Und ich meine, die Statistiken beweisen das ja auch. 80% der Menschen sagen ja, sie haben innerlich gekündigt oder machen nur Dienst nach Vorschrift. Das kann doch eigentlich nicht Kapitalismus sein. Der muss doch ein bisschen mehr Spaß machen.
Tim, du bist ja also in deiner Rolle eigentlich hier als Ecosia-Eigentümer oder Miteigentümer. Aber du bist natürlich auch Investor und nicht irgendeiner, nämlich Investor des Jahres 2020. Das heißt, also jetzt mit Schublade auf, Schublade zu, schnelle Zuordnen von Aktiengewinnen an Kapitalmärkten ist doch eine sexy Sache eigentlich, oder?
Naja, ja und nein. Also ich investiere in Startups genau aus dem Grund, weil ich es liebe, wie Gründer. Und die Gründerphase ist ja wirklich, sag mal, das Paradebeispiel von eben, wie Armin gesagt hat, quasi Kapital mit Köpfchen. Man ist mit vollem Ehrgeiz dabei, man hat volle Leidenschaft für ein Team, für ein Thema und ein Team. Und deswegen investiere ich in dieser frühen Phase und nicht an den Aktienmärkten, weil da arbeitet man mit echten Menschen, die echten Firmen aufbauen. Und im besten Fall, ich habe ja auch, sag mal, schnödes Softwaregeschäft. Aber im besten Fall, zum Beispiel bei Klimatechnologie, eben auch noch Themen, wo alle dran begeistert sind und die Welt wirklich voranbringen. Und ja, das ist Kapitalismus, aber ich glaube, das ist genau die Art guter Kapitalismus, die Armin gerade gemeint hat.
Professor Dr. Hermann Simon von Simon und Kucher, also eigentlich der Top-Wirtschafts-Voices hier in diesem Land mit einer wahnsinnig langen Vergangenheit, hat in seinem neuen Buch Am Gewinn ist noch keine Firma pleite gegangen, geschrieben, dass eigentlich auch der Gewinn das sozialste Instrument des Unternehmers ist. Also der Gewinn ist dafür da, um eben Gehälter zu bezahlen, um Wertschöpfung zu erzielen, um eine Stadt, einen Landkreis am Laufen zu halten, um Teil des Systems zu sein. Läuft quasi das Verantwortungseigentum, dazu kommen wir dann gleich noch, ne? Nicht Gefahr, den Gewinn schlecht zu reden?
Im Gegenteil, ich glaube, wir müssen einfach nur uns fragen, was ist Mittel, was ist Zweck? Weshalb sind wir aktiv? Wofür haben wir Unternehmen gegründet? Haben wir Unternehmen gegründet, um Gewinn zu machen? Oder ist Gewinn ein Mittel, um den eigentlichen Zweck, den die Wirtschaft meines Erachtens hat, nämlich uns Menschen zu versorgen mit den Gütern des täglichen Bedarfs und auch des nicht täglichen Bedarfs, ohne dabei den Planeten zu zerstören, übrigens, wie wir ja gemerkt haben in den letzten 100 Jahren, um diesen eigentlichen Zweck zu erfüllen. Und ich würde einfach sagen, ja, Gewinne sind nötig, aber das Wichtige ist doch, dass sie Mittel bleiben und nicht zum Selbstzweck werden. Und ich glaube, das Gefühl, was eben viele zur Kritik an Milton Friedman treibt, ist ja genau das, dass man das Gefühl hat, lieber Milton Friedman, du stellst Gewinne über alles und du stellst, so ähnlich wie du das ja auch gerade zitiert hast, so tust du, als ob die Firma nur für den Gewinn existiert. Dabei existiert die Firma doch eigentlich für einen Zweck, für etwas, was sie machen möchte. Und die meisten Gründer gründen auch nicht, weil sie denken, ich will Gewinne machen, was mache ich jetzt, sondern die haben eine geniale Idee, die haben Leidenschaft, wie Tim gerade sagte, die haben einfach Lust, sich selbst zu verwirklichen, autonom zu sein, eine richtig geniale Idee auf die Erde zu bringen. Das sind Zwecke. Und dann muss ich natürlich Gewinne machen, damit ich die verwirklichen kann. Und das ist, glaube ich, einfach sozusagen, wo wir uns immer wieder fragen müssen, mache ich Gewinn zum Selbstzweck, dann lande ich natürlich bei sowas wie Dieselskandal, weil dann sage ich, das Ziel, gute Autos zu bauen, ne, die Kunden nicht betrügen, das ist ja eigentlich nur ein Instrument, denn eigentlich mache ich Gewinne. Wenn ich aber sage, mein Zweck, mein Purpose ist, ne, ich betreibe eine Suchmaschine oder was weiß ich, dann mache ich natürlich Gewinne und versuche mit diesen Gewinnen dann diesem Zweck weiter zu dienen. Natürlich zahle ich dann auch Mitarbeiter etc. Aber ich glaube, wir haben in der Tat den Gewinn zu einer heiligen Kuh gemacht, zu einem Selbstzweck gemacht und da muss er runter. Mhm.
Ihr holt quasi diesen Purpose oder ihr holt den Gewinn vom Sockel, indem ihr an den Eigentumsverhältnissen schraubt oder schrauben möchtet. Das heißt, ihr, damit meine ich eigentlich die Purpose-Stiftung, neben ein paar anderen Entitäten ist aber, glaube ich, so die Purpose-Stiftung das Dach, UnternehmerInnen zu helfen, ins Verantwortungseigentum zu kommen. Vielleicht kannst du das in zwei, drei kurzen, prägnanten Sätzen konkretisieren.
Klar, also Verantwortungseigentum hört sich erstmal groß an. Die Idee ist einfach, letztlich zu sagen, wir als Unternehmerinnen, ich habe auch zwei Unternehmen gegründet und wir wollten einfach versprechen an alle, also an Frank, aber an Konsumenten, an MitarbeiterInnen, dieses Unternehmen dient einem Zweck, gehört sozusagen sich selbst und wir sind Treuhänder. Wir können Geld entnehmen, wir bekommen eine faire Kompensation, wir bekommen auch dafür, dass wir am Anfang viel Risiko eingegangen haben, bekommen wir auch später noch was, aber wir können uns nicht alles entnehmen. Zum Schluss ist das Vermögen an das Unternehmen gebunden. Wir sind eben TreuhänderInnen und nicht Vermögenseigentümer, die sagen, das ganze Unternehmen ist eigentlich mein privates Vermögen so und ich kann damit machen und tun, was ich will, so wie ich einen Sack Kartoffeln verkaufen kann und gewinnbringend, wie auch immer ich will, so kann ich auch das Unternehmen verkaufen. Und was wir halt realisiert haben, ist, dass wenn man nichts macht, wenn man einfach eine GmbH gründet, dann ist es juristisch so, dass die GmbH oder eine andere Firma, Aktiengesellschaft, wie auch immer, wenn ich die besitze, dann besitze ich erstmal laut deutschem Recht eine Sache. Das heißt, ich kann die verkaufen, wie so ein Sack Kartoffeln eben. Und wenn man das Gefühl hat, ich will das eigentlich nicht, meine Firma ist kein Sack Kartoffeln, meine Firma ist ein Zusammenhang von Menschen, die für was arbeiten, für eine sinnvolle Sache. Und ich möchte versprechen, liebe Leute, ihr arbeitet nicht für mein Vermögen, wir arbeiten gemeinsam für diesen Zweck, dann muss ich rechtlich verbindlich versprechen können, stopp, ich kann mir Gehalt entnehmen, ich kann mir eine Gründerkompensation entnehmen, aber zum Schluss kann ich mir keine Gewinne ausschütten. Und zweitens, die Kontrolle über diese Unternehmen bleibt immer bei Menschen, die in diesem Unternehmen eine Verbindung haben, die damit verbunden sind, die da arbeiten, die es gegründet haben. Und wir nennen das einfach die zwei Prinzipien des Verantwortungseigentums, die kurz zusammengefasst heißen Selbstbestimmung, was ich gerade sagte, immer Menschen, die vor Ort sind. Und zweitens Sinnprinzip, das heißt, das Unternehmen arbeitet für einen Zweck, für einen Purpose und Gewinne werden erwirtschaftet. Und natürlich kann man auch gut was verdienen, aber es ist nicht der Selbstzweck.
War das auch eure Gedanken, Tim, als ihr Ecosia in eine andere Rechtsform, ist es ja gar nicht. Ihr habt ja immer noch eine GmbH, ihr habt nur die Gesellschaftsanteile verändert. Aber war das auch euer Gedanke, den ihr da hattet?
Absolut. Das war genau der Gedanke, dass wir uns auch gefragt haben, gerade bei so einem Thema wie das, was wir mit Ecosia machen, das sollte deutlich größer sein als die handelnden Personen und sollte jegliche Gewinnerzielungsabsicht, in dem Fall sind wir ja, sag mal, den extremen Weg auch von Purpose gegangen, bis auf alle Zeit ausschließen.
Du hast das, Armin, gerade am Rande so erwähnt, es gibt noch eine kleine Gründerkompensation vielleicht, aber dann kann man sich später keine Gewinne entnehmen. Wenn ich das jetzt auf das Beispiel Ecosia münze, ich weiß jetzt nicht so viel über die Firmenwerte, aber es werden vermutlich zum Zeitpunkt der Übertragung mehrere hundert Millionen Euro vielleicht schon gewesen sein. Das ist ja vielleicht, vermutlich, Tim wird da mehr zusagen können, wenn er will, aber das sind ja schon gehörige Summen. Ich meine, das ist ja mal so leicht dahingesagt, eine Gründerkompensation. Wir sind ja alle aufgewachsen im Milton Friedman-System, dass Erfolg auch was mit Geld zu tun hat. Und darauf zu verzichten, ist ja eine inhärent starke Leistung eigentlich erstmal oder bemerkenswerte Leistung. Wie schwer ist dir das denn gefallen, Tim, eigentlich?
Naja, also ich erstmal glaube ich, ist es mir, die Idee kam von Christian und da gebe ich ihm, sagen wir, habe ich auch größten Respekt davor, weil für Christian, glaube ich, ist es die noch viel größere Leistung. Ich habe ja, sagen wir, noch ein paar andere Spielwiesen und bei ihm war es sein einziges großes Asset und mir fiel es dann tatsächlich gar nicht so schwer. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie schwer es mir gefallen wäre, wenn jetzt Kose mein einziges Asset wäre, ich mit meiner Familie in einer kleinen Wohnung wohne und denke so, cool, das wäre jetzt eigentlich meine Gelegenheit, mir ein bisschen was zu gönnen, hätte ich vielleicht anders drüber gedacht. So war es total sinnvoll und die Tatsache eben, dass Christian das auch wollte und wir alle gesehen haben, das ist so der richtige Weg, hat es für mich wirklich tatsächlich leicht gemacht.
Das Interessante, Frank, ist ja, dass, also ich kann es von mir erzählen, ich habe gesagt, ich will noch ein gewisses Grundeinkommen für ein paar Jahre. Ich habe hier wirklich 7 Jahre reingebuttert bei meiner ersten Firma. Ich will jetzt noch 7 Jahre ein Grundeinkommen haben. Und dann ist aber auch gut, ne? Weil ich finde nicht, ich meine, wer hat denn den Wert dieser Firma erschaffen? Und ich meine, bei Ecosia kann man auch sagen, das sind ganz viele Menschen. Bei Ecosia sind es viele Millionen von Nutzerinnen und Nutzer. Ohne die würde diese Plattform gar nicht so mächtig sein. Und auch bei mir, viele Mitarbeiterinnen, viele Mitarbeiter, viele Kunden. Ich halte es da so ein bisschen mit dem Ernst Abbe, der Gründer oder Inhaber von Zeiss, der einem Weltmarktführer auf dem Bereich hier optische Werkzeuge, Lasertechnik und so weiter. Brillen hat man ja auch von Zeiss. Und der hat eben gesagt, ja, das Recht, juristisch gesehen, gibt mir das Recht, die Möglichkeit, hier alles mein eigen zu nennen, aber stimmt, fühlt sich das überhaupt richtig an? Er hat gesagt, nein, das haben so viele andere geschaffen, selbst die Erfindung des Mikroskops, er hat so einen Teil des Mikroskops erfunden, kann ich gar nicht als mein eigen bezeichnen, denn, einen Moment mal, da waren Generationen von Forscherinnen und Forschern vor mir, die eigentlich die Grundlage gelegt haben, ich habe dann das i-Tüpfelchen gemacht und klar, ich war ein bisschen schlau, das dann irgendwie gut zu vermarkten. Aber wer bin ich zu sagen, ich will das alles einstreichen? Und ich finde so ein bisschen dieses, das merke ich, dass es bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, die jetzt sich entscheiden, diesen Weg zu gehen, sei das eben Tim, sei das Christian, sei das Waldemar und Philipp von Einhorn, vom Kondomhersteller oder andere, die vereint, Tim, wenn ich das so über dich sagen darf, so ein bisschen diese Demut auch zu sagen, im Moment, das ist nicht alles nur unser Werk, das ist mehr. Du hast es ja gerade selbst gesagt, ne? Ecosia ist mehr als eben nur irgendwie, was so ein paar Personen gehört. Und aus dieser Demut heraus ist es dann fast völlig selbstverständlich, dass man sagt, natürlich, also ich habe nicht das Gefühl bei den meisten, dass es so ein richtiges Opfer misst, jetzt 70 Millionen weg und so, sondern selbstverständlich, natürlich, das wäre doch total komisch, wenn ich das jetzt alles verkaufen würde und einstreichen würde, dann würde ich mich blöd fühlen.
Ja, absolut. Und vielleicht noch, um eine Sache zu ergänzen, auch sag mal ein bisschen als Konterpunkt zu dem Kucher-Zitat, Frank, was du vorhin gebracht hast. Der Gewinn ist nicht das, und vor allem mein persönlicher Gewinn ist nicht das, was das Unternehmen voranbringt. Was das Unternehmen voranbringt, ist Umsatz. Und Umsatz ist das, was die Mitarbeiter bezahlt und die Infrastruktur bezahlt. Und natürlich, und das verwechseln tatsächlich umgekehrt manchmal Leute so aus der reinen philanthropischen oder Impact-Ecke. Umsatz und Skalierung von Umsatz ist wahnsinnig wichtig, wenn man einen echten Einfluss in der Welt haben will. Weil natürlich können wir uns jetzt auch als Ecosia oder als anderes, kann man sich super wohl in seiner kleinen Kommune, seiner Mini-Blase fühlen. Aber um wirklich Impact haben zu wollen, müssen wir natürlich auf ein Level im besten Fall von Google kommen. Und das ist aber der Umsatz, der das macht. Und das ist in keiner Relation, ob ich am Ende davon profitiere oder nicht. Das sind wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe.
Jetzt seid ihr überzeugt gewesen, das ist der Weg, Tim, Christian Kroll und du, wir wollen diese Form von Unternehmertum in ein Verantwortungseigentum oder unsere Gesellschaftsanteile in ein Verantwortungseigentum übertragen. Was sind so die ersten Steps gewesen? Also wie geht sowas los? Ich stelle mir das ja vor, ihr seid als Ecosia eine GmbH. Es gibt aber noch andere Rechtsformen. Es gibt natürlich die Aktiengesellschaft, es gibt vielleicht auch Genossenschaften, es gibt eine GmbH und Co. KG und das trifft ja auf ganz viele verschiedene Facetten. Die rechtliche Umsetzung von Verantwortungseigentum. Wie startet sowas?
Ich kann ja mal anfangen und ich sag mal, das ist auch chronologisch, wie es bei uns war. Und Armin, dann übernimmst du. Tatsächlich war genau diese Überlegung am Anfang von uns, wollen wir eine Genossenschaft werden, eine GmbH, ein Verein, wollen wir eine Stiftung gründen. Da gibt es tatsächlich ja wirklich verschiedene Wege. Und ich war da, ich habe am Anfang auch mitgeholfen, da ein bisschen anzugucken, muss aber sagen, nach einer Zeit war für mich die Unterschiede auch gar nicht mehr so klar. Und von daher würde ich tatsächlich am Ende, haben wir uns dann für das Verantwortungseigentum entschieden. Und ich kann sicherlich auch ein, zwei Vorteile sagen dieser Form. Aber das wäre, glaube ich, genau der Punkt, Armin, wo du mal nochmal sagen könntest, wie würdest du als Gründer, damals hast du es hauptsächlich mit Christian gemacht, aber wie überzeugst du eben einen Gründer, dass das die bessere Form ist im Vergleich zu all den anderen Dingen, die schon als Form auch existieren?
Also Tim, Verantwortungseigentum verstehen wir ja so, dass es nicht jetzt eine spezielle Rechtsform ist, nämlich eine Stiftung oder so. Verantwortungseigentum kann man umsetzen in unterschiedlichsten Formen. Mit einer Stiftung kann man ein Unternehmen in Verantwortungseigentum aufstellen, wie das Zeiss gemacht hat. Und man kann das auch mit Vereinen, man kann das mit unterschiedlichsten Formen machen. Das Problem ist, die sind sehr kompliziert. Und damals ist eben ja Christian und Wolfgang, euer CFO, auf mich zugekommen und gesagt, ey, wir haben schon so lange diskutiert mit den Anwälten zu so einer Stiftungslösung und die würde 20.000 im Jahr kosten, allein Buchhaltung und das alles aufrechtzuerhalten und steuerlich und so. Dafür wollen wir nicht. Und die haben dann einfach von uns nur gelesen, also von der Purpose-Stiftung, dass wir ein Modell anbieten, das stand in der Brand 1, wo man das ohne eine Stiftung machen kann, indem man, wir nennen das ein Veto-Share-Modell, wo man in der Satzung der Firma festschreibt, erstens Selbstbestimmung, nur Menschen, die mit dem Unternehmen eine Verbindung haben, können Eigentümer werden und zweitens, die Eigentümer können sich die Gewinne nicht entnehmen und bekommen aber ein faires Gehalt. Und diese Regeln können nur geändert werden mit 100% Zustimmung und 1%
der Eigentumsrechte liegen in einer Stiftung, die versucht immer ein Veto einzulegen. Das nennen wir das Veto-Share-Modell. Und das haben wir dann eben mit Ecosia umgesetzt. Das hat den Vorteil, dass es deutlich simpler umzusetzen ist als eine Stiftung. Es ist aber immer noch ziemlich kompliziert und vor allen Dingen ist es auch rechtlich noch relativ unsicher. Deswegen setzen Tim, Christian und viele andere uns sicher gerade zusammen mit mir dafür ein, eine eigene Rechtsform zu schaffen. Ein eigenes Vehikel, also so wie eine GmbH, dann eben eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, nennen wir das, damit das einfacher wird, weil das kann nicht sein, dass man es immer so kompliziert machen muss und viele tausend Euro in die Hand nehmen muss. Genau, aber das ist sozusagen Verantwortungseigentum als Konzept, ist erstmal rechtsformunabhängig, aber man muss einfach sagen, Deutschland hat da noch nicht so die richtig passenden Modelle, weil bis jetzt die Nachfrage auch noch nicht so groß war. Und jetzt seit 5 Jahren wächst die Nachfrage massiv, wie wir sehen auch in den Umfragen. Das ist jetzt eben sinnvoll, ist so eine passende Rechtsform dafür einzuführen.
Okay, also die passende Rechtsform, die gibt es ja jetzt noch nicht. Und wenn Leute jetzt noch interessiert sind, ist es also, man braucht eine anwaltliche Beratung erstmal. Dann geht man idealerweise zu euch, zur Purpose-Stiftung. Ihr habt einfach schon ein bisschen Erfahrung in dem Bereich. Ihr habt ein Modell, was ihr entwickeln könnt und dann wird es idealerweise im Vorfeld ausbedungen und es führt dann zu einem weiteren Notartermin, in dem die Gesellschaftsanteile, quasi der Gesellschaftervertrag neu geschrieben wird. Wenn wir jetzt bei einer GmbH sind, das ist ja so die häufigste Rechtsform, die wir in diesem Land haben, richtig?
Richtig, genau. Also es ist meistens ist so, dass man erstmal überlegt, so was sind unsere Bedürfnisse, wie wollen wir es überhaupt aufstellen, was ist unser Ziel? Dann kann man das entweder selbst machen und wir stellen einfach Open Source Satzungen und so weiter zur Verfügung, wie man das machen kann. Dann kann man das mit seinem Anwalt machen. Wir sind nicht darauf aus, möglichst viel irgendwie Beratungsumsatz zu machen. Für die, die es aber wollen, bieten wir auch eine Beratung an und haben da 2 Kollegen, die sich damit einfach beschäftigen und eine nicht anwaltliche grundsätzliche Beratung zu Verantwortungseigentum machen und sagen, so und so könnte man es machen. Und dann haben wir Anwälte, mit denen wir zusammenarbeiten, die Satzung ausarbeiten. Dann geht es eben zum Notar, richtig, da müssen steuerliche Sachen noch berücksichtigt werden bei so einer Umwandlung. Man muss einfach sagen, man biegt etwas, was für was anderes gedacht war, in eine Richtung, die es eigentlich nicht gehört. Deswegen dauert es halt ein bisschen, ist halt ein kleiner Prozess, das muss man schon sagen. Denn die GmbH an sich ist erstmal dafür gedacht, dass die Eigentümer der GmbH das Vermögen komplett entnehmen können. So wurde sie erfunden vor 130 Jahren jetzt. Ne?
Wobei der Prozess ja doch, wenn ich mal einhaken darf, das ist tatsächlich einer der Vorteile, wie ich sage, es ist weniger komplex als die Umwandlung in eine Stiftung. Und man hat nachher tatsächlich noch zumindest auch die Flexibilität einer GmbH, keine Stiftungsaufsicht und so weiter.
Genau.
Findet sich, ist es ja eine unverrückbare Selbstbindung, die aber trotzdem jetzt rein juristisch, das klingt fast ein bisschen kompliziert, wie du es da beschreibst, die jetzt aber im Vergleich zu einer Umwandlung einer Stiftung deutlich unkomplexer ist. Also das habe ich tatsächlich als einen der großen Vorteile wahrgenommen.
So ist es, genau, so ist es. Aber ich will sagen, man kann Verantwortungseigentum auf verschiedene Wege machen. Stiftung richtig, ist noch komplexer, Veto-Modell ist simpler. Ja. Aber immer noch komplex, wie man merkt. Und das Eigentliche, wo wir jetzt natürlich hoffentlich im Wahlkampf uns alle also da erfolgreich sein werden, dass es genügend Parteien gibt, die sagen, okay, wir sehen dieses Bedürfnis von jungen Unternehmern, die sagen, wir wollen langfristig wirtschaften, wir wollen nicht einen Exit machen, dass man dafür auch passende Rechtskleider entsprechend schafft.
Hm. Okay. Was würdest du denn, Armin, als den großen Vorteil sehen, bei Gründung im Vergleich zu einer GmbH?
Einer GmbH. Ja. GmbH ist ja eine gemeinnützige GmbH. Und bei einer gemeinnützigen GmbH ist es immer so, dass du einen gemeinnützigen Zweck haben musst als den Hauptzweck. Das heißt, du müsstest dann, was weiß ich, Bildung oder so. Es gibt nur sehr begrenzte Zwecke im Gemeinnützigkeitsrecht. Und wenn du eine Firma machst, die da nicht reinpasst, also ich nehme jetzt mal eine Suchmaschine betreiben, das ist kein gemeinnütziger Zweck. Ja, gut,
wobei im Ecosia-Fall wäre es wahrscheinlich sogar gegangen durch das Baumpflanzen als
gemeinnützig. Da hätte man es biegen können, wobei man dann sagen müsste, dann wäre euer Zweck nicht die Suchmaschine, sondern
die Bäume. Aber Umweltschutz. Ein gutes Beispiel, bei Einhorn zum Beispiel wäre es wahrscheinlich schon nicht gegangen, weil jetzt Kondome
richtig. Die machen Kondome, da funktioniert es nicht, die können nicht gemeinnützig. Und man muss auch sagen, andere, wie zum Beispiel Startnext, die haben das versucht, die haben gesagt, wir starten als eine gemeinnützige GmbH. Das Finanzamt ist natürlich zu Recht sehr stark am Schauen und sagt, einen Moment, ist Crowdfunding wirklich gemeinnützig? Ja, nein und so, und ist ständig am Prüfen. Und der Dennis, der Gründer von Startnext, hat halt erzählt, er war die ganze Zeit nur mit dem Finanzamt beschäftigt. Mhm. Warum? Ja gut, das Finanzamt sagt natürlich, wenn du gemeinnützig sein willst, gemeinnützig bist, dann zahlst du keine Körperschaftsteuer, keine Gewerbesteuer. Das ist eine enorme Bevorteilung. Das geht nur, wenn du auch wirklich gemeinnützig unterwegs bist. Deswegen gibt es da harte Prüfungen. Die Prüfungen sind aber eben so, dass jetzt Startnext sich entschieden hat, wieder aus der Gemeinnützigkeit rauszugehen, weil sie gesagt haben, das verhindert unternehmerische Tätigkeit. Jedes Ding muss man 10-mal umdrehen. Wir haben ja auch eine gemeinnützige Stiftung. Ich kann das auch bestätigen. Sobald man irgendwie nur eine Veranstaltung macht, die vielleicht nicht im Förderzweck oder wo man irgendwie mal was macht, was zum Beispiel politisch ist, ist es sofort nicht gemeinnützig. Ne? Wenn Christian sich einsetzen würde für bessere Umweltgesetze, ist nicht gemeinnützig. Politische Arbeit ist nicht gemeinnützig. Und dann kommst du sofort in die Gefahr und so weiter. Brauchen wir jetzt nicht länger
darauf eingehen. Ja, aber ich glaube, das ist gut nochmal zu sagen, weil ich weiß, dass das eine Sache war, die ich mich damals gefragt habe. Ja. Ich glaube, das fragen sich tatsächlich viele Hörer auch, die sagen, sie denken vielleicht über eine Gesellschaft in Verantwortungseigentum nach. Und tatsächlich, ich glaube, diese Flexibilität, das ist eins der großen Themen. Hat natürlich auch Nachteile. Also tatsächlich, das ist ja eine der Sachen, die uns bei Ecosia immer ärgert. Wir zahlen bei Ecosia mehr Körperschaftssteuer als Google in Deutschland. Ja.
Aber das liegt an Googles Steuersparmodell, ne? Das, was einfach im Moment noch nicht effektiv von unserer Regierung angegangen wurde.
Ja, das ist ein anderes Thema.
Ja, also es liegt eigentlich mehr am ordnungspolitischen Rahmen, das irgendwie zu ermöglichen wahrscheinlich. Ne? Aber Tim, unterm Strich, wie lange hat es gedauert? Was hat es gekostet?
Puh, da, ich glaube, gekostet hat es gar nicht viel, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Ich glaube, es hat uns mehr vorher gekostet, die Ausflüge, die wir noch in Richtung Evaluierung Stiftungsrecht gemacht haben mit klassischen Anwaltskanzleien. Gedauert hat, glaube ich, von dem ersten Moment, wo wir gesagt haben, lass uns das irgendwie mal darüber nachdenken, bis zu dem Notartermin, ich glaube, am Ende ein Jahr. Aber da war ja auch viel Denkprozess dabei. Das war ja viel, in so einem Prozess beginnt man ja auch, sich über Sachen nochmal klar zu werden, auch als Gesellschafter zum Beispiel zu diskutieren, was ist beiden wirklich wichtig. Und die Evaluierung am Anfang eben auch von eben GmbH, Stiftung und so weiter, das hat einige Zeit gebraucht. Also ich glaube, der tatsächliche Purpose-Prozess nachher, das waren wenige Monate, der war da nicht mehr so kompliziert.
Ja, und was ist nicht viel gekostet? Also 2.000? Ja,
man muss sagen, Ecosia, 20.000 oder? Ich kann ja ganz ehrlich sein, eigentlich hätte es natürlich sowas in diese Richtung gekostet, was du gesagt hast. Hm. Aber Ecosia war natürlich so eine tolle Firma, dass ich gesagt habe, das machen wir einfach erstmal so. Denn das ist einfach für mich auch als jemand, der von dieser Idee so begeistert ist, natürlich eine Sache gewesen. Ich möchte gerade Firmen, die eine gewisse Bekanntheit haben, einfach reinnehmen und ich wollte jetzt da keine Diskussion beginnen. Aber normalerweise muss...
Was hätte es gekostet, wenn du uns eine normale Rechnung geschickt hättest?
Na gut, der Prozess eben, hast du ja gesagt, hat ein bisschen gebraucht. Vielleicht in dieser Region 20.000, 30.000. Man muss sagen, für Startups ist das natürlich auch günstiger machbar mit diesem Veto-Modell. Genau, wir kommen ja gleich nochmal zu der neuen Rechtsform. Ich muss da immer nur betonen, weil uns das jetzt manchmal vorgeworfen wird, ja, ihr braucht ja keine neue Rechtsform, weil es ist ja alles schon machbar. Dass dieses Modell, so wie wir das haben, ist rechtlich einfach nicht nur kompliziert, nicht nur verstehen die Mitarbeiter und eure Kunden das nicht, sondern es ist eben auch rechtlich nicht 100% sicher. Ne? Das ist einfach die Sache, es ist nicht insolvenzsicher. Wir haben viele Lücken, die man einfach, wenn man nicht Gesetzgeber ist, nicht abdecken kann, selbst über die besten Satzungsregelungen nicht. Und das andere große Problem, auch bei diesem Modell, ist natürlich, ich meine, das habt ihr ja auch gemerkt, wie erklärt man das jetzt euren Nutzern, euren 15 Millionen? Ne?
Naja, das ist super kompliziert. Also selbst im Gespräch denke ich immer so, ich schwurbel da rum und tatsächlich irgendwie... Es ist so eine Art Stiftung, ja, weil
zum Schluss.
Die meisten Leute wollen gar nicht so. Aber tatsächlich ist das eine, würde ich sagen, auf der Minusliste, weil natürlich in dem Moment, wo was erklärungsbedürftig ist, denken Leute auch gerne, da versucht jemand was zu verstecken oder so. Ja,
genau. Und ich lege uns deswegen, ferner. Genau.
Aber tatsächlich, wenn ich sage,
die Stiftung
ist eine GmbH, da machen die Leute Häkchen dahinter, das war's. Das ist, da hast du völlig recht, Armin, das ist ein. Das ist noch ein Verbesserungs.
Genau. Das ist, weshalb Christian auch immer sagt, es muss genauso wie, ich meine, die Rechtsformen, die der Staat zur Verfügung stellt, sind Signale, und dienen dafür, Vertrauen einfacher aufbauen zu können. Wenn du in eine Aktiengesellschaft investierst, weißt du, es gibt ein zwingendes Aktienrecht und da darf man nicht so viele Dinge selbst gestalten wie in einer GmbH und da bin ich geschützt im Aktienrecht. Das ist sozusagen, als Kleinaktionär bin ich da geschützt. Das ist, deswegen heißt das Ding AG und ich weiß Bescheid. Wenn ich jetzt Kunde bin von so einer Plattform wie Ecosia, ich möchte wissen, ich bin geschützt, das Ding gehört sich selbst, das macht nicht morgen einen Exit an Google, dann brauche ich natürlich da auch ein klares Signal. Und deswegen sagen wir auch, es braucht eben eine Rechtsform, wo wirklich auch gerade die Kunden, aber auch Mitarbeiter und viele andere eine deutliche identifizieren können, dass hier dieses Versprechen gegeben wurde.
Ja. Was hat das denn mit euren Mitarbeitern bei Ecosia gemacht hinten raus? Das ist ja, also das ist erstmal, ihr habt ja schon ein bisschen Zeit, ist das jetzt vergangen, ein paar Jahre sind ins Land gegangen, ich glaube 2 Jahre, ne? drei Jahre, glaube ich, so ungefähr seitdem. Und das lohnt sich ja vielleicht in diesem Augenblick mal zurückzugucken. Was hat das denn tatsächlich dann mit dem internen Miteinander gemacht?
Ich glaube, unser internes Miteinander war vorher schon gut und es war, glaube ich, vorher schon allen klar, dass wir an der Sache arbeiten und für die Sache und nicht für Aktionäre. Es hat das dann einfach nochmal sehr klar bestätigt. Ich meine, diese Erklärungsbedürftigkeit, die wir gerade mit den Nutzern diskutiert haben, die war natürlich bei Mitarbeitern auch da und das musste etwas mehr erklärt werden als jetzt vielleicht andere Modelle. Aber es hat insgesamt sehr positive, klare Signale geschickt, sodass alle wissen, es geht hier wirklich nur um die Sache. Es geht darum, dass wir möglichst bald 1 Milliarde Bäume pflanzen wollen und später hoffentlich dann auch noch viel mehr. Und hat alle anderen Dinge, Themen, die immer mal noch aufkamen, wie ja, profitiert da vielleicht noch irgendjemand davon oder so, völlig in den Hintergrund gedrängt. Und ich glaube, auch nach außen hat es uns nochmal eine ganz andere Glaubwürdigkeit gegeben, die uns auch in Sachen geholfen hat. Und ich kann es schwer quantifizieren, aber mal als Beispiel, wir sind ja vor einem Monat in dem letzten iOS-Update, sind wir ja endlich eine von 5 Standardsuchmaschinen in iOS geworden. Die einzige europäische Suchmaschine, die vorinstalliert ist bei Apple. Und das ist natürlich viele Faktoren dafür nötig, aber da war, glaube ich, das schon ein ganz wesentlicher Faktor, dass wir hingehen konnten und sagen, we're a non-profit und nicht immer noch dieses mitschwingt, ja, da sind irgendwelche Leute, die sich am Ende vielleicht die Taschen voll machen. Gerade bei so einer strategischen Entscheidung ist das ein ganz wesentlicher Faktor.
Man muss ja auch sagen, dass die Medien das entsprechend auch gewürdigt haben. Die Mac-Welt hat ja nicht nur geschrieben, Achtung, neues iOS-Update, jetzt ist Ecosia dabei, sondern, und Ecosia ist ganz anders als die Suchmaschinen, denn genau. Im Gegensatz zu den anderen macht ihr hier nicht Larry Page reich, sondern es ist rechtlich abgesichert, dass dieses Unternehmen langfristig sich selbst treu bleibt.
Ja. Genau, das schwingt immer bei jeder Sache als einer der USPs von Ecosia mit.
Aber hätte, also da noch eine kritische Nachfrage womöglich, jetzt ist ein bisschen jetzt weg vom Verantwortungseigentum, aber wenn jetzt Apple gesagt hätte, komm, wir wollen auch eine eigene Suchmaschine haben, ich weiß, dass wir, glaube ich, die Jahre immer bei DuckDuckGo irgendwie geguckt haben, ob sie die vielleicht auch übernehmen, um sie halt auch fest installiert in ihre Browserwelt zu haben und sagen, Ecosia wäre doch so ein Case und wir sind jetzt hier Datenschutz und wir kaufen die und dann werden auch noch Bäume gepflanzt, hätte man eigentlich dann in diesem Fall den Geschäftszweck von Ecosia nicht deutlich besser skalieren können, nämlich auf einem Schlag massiv mehr Bäume zu pflanzen.
Ja, wir sind ja jetzt schon genauso privacy-freundlich wie DuckDuckGo, nur dass wir das nicht immer so in den Vordergrund stellen. Sollten wir vielleicht manchmal auch mehr machen. Aber jetzt, Apple muss oder sonst jemand muss uns ja auch nicht kaufen, dafür, um uns nutzen zu können, auch auf Partnerschaftslevel. Und das ist vielleicht wieder dieser große Vorteil im Vergleich zum Beispiel zu einer gemeinnützigen GmbH, die Armin vorher skizziert hat. Auf Partnerschaftslevel könnten wir ja jede Art von Deal schließen. Ja, Google überweist ja jetzt schon, ich glaube, 8 Milliarden im Jahr an Apple nach kolportierten Medienberichten. Auf Partnerschaftslevel können wir ja jede Art von Deal machen und dafür ist es, glaube ich, nicht wichtig, dass wir von irgendjemandem besessen werden. Eben ganz im Gegenteil, ich glaube, auch da hilft die Glaubwürdigkeit.
Ja, ich meine, das ist Frank, das ist ein Argument, was man natürlich öfter hört, gerade jetzt so bei den Verkaufen von Hier Oatly wurde ja verkauft oder Pukaté aus dem Bioladen kennt man vielleicht, Pukaté an Unilever oder Ben & Jerry's war ja auch mal selbstständig und wurde an Unilever verkauft. Und meistens eben mit diesem Argument, was du gerade gebracht hast. Ey, da können wir doch unseren Impact, das, was wir eigentlich wollen, ne, skalieren wie nur was. Und diese Story mag vielleicht da oder dort stimmen. Ich habe es bis jetzt noch nie gefunden, dass sie stimmt, um mal ganz ehrlich zu sein. Ich habe einfach mal bei Ben & Jerry's und bei ein paar, jetzt nicht überall, aber eben bei ein paar Mal ein bisschen tiefer gegraben. Und wenn man sich anschaut, die Wachstumsrate von Ben & Jerry's seit dem Aufkauf von Unilever ist im Jahr durchschnittlich, glaube ich, bei 8%. Da muss man da nicht lange suchen, bis man einen Biohersteller, der selbstständig ist, findet oder einen Bioladen, zum Beispiel Alnatura, die massiv viel mehr wachsen in dieser Zeit. Man muss aber vor allen Dingen, wenn man genau hinschaut, sich sehr vergegenwärtigen, was das für Unilever, was das für Ben & Jerry's bedeutet hat, zu Unilever gehören. Unilever blockiert bis heute nach Medienberichten und nach Aussagen der Mitarbeiter, dass Ben & Jerry's Ziel, ein Bio-Eiscreme, dass das erreicht wird. Die sagen nämlich, mehr als 20% Bio dürft ihr nicht verwenden von der Milch, sonst wird es zu teuer. Die Ben & Jerry's wollte es immer wieder ändern. Das kommt aus der Zentrale, ist klares Verbot. Zweitens, sie wollten 100% Ingredient List. Also sie wollten sagen, wir sind so ehrlich, wir machen wirklich alles auf die Inhaltsliste. Ich bin ja auch Lebensmittelhersteller mit Mogli, was ich gegründet habe. Daher weiß ich, dass man denkt ja immer als Konsument, es steht alles hinten drauf. Die Gesetze erlauben aber, dass man ganz viel nicht draufschreibt, ne? Aus Geheimhaltungsgründen und so weiter. Und Unilever ist das auch Firmenpolitik. Die verbieten Ben & Jerry's, das voll drauf zu machen. Es sind inzwischen Proteste von Bauern in Vermont, in den USA, gegen Ben & Jerry's, weil sie entsprechend ausbeuterisch unterwegs waren bei den Biobauern. Also man muss einfach nur sehen. Und wenn man jetzt mit den Gründern von Ben & Jerry's spricht, sind die überhaupt nicht happy darüber, was da passiert ist. Ich will damit nur sagen, ganz viele, glaube ich, haben eine gewisse Hybris als Gründer, dass sie denken, mein kleines Ding, das wird jetzt gekauft von diesem riesen Weltkonzern. Da arbeiten zwar ein paar hunderttausend Menschen, die haben alle schon einen richtig festen Kopf, wie Dinge funktionieren, aber wir werden alles verändern. Meistens ist es genau umgekehrt. Die werden verändert und die werden einfach
ja, der kauft bestimmt. Das ist definitiv das, was man immer wieder sieht.
Ja. Gibt es denn so ein gewisses Scharen Unternehmen oder gewisse Scharen Geschäftsmodellen, bei denen das überhaupt gar keinen Sinn macht, dieses Verantwortungseigentum?
Ich würde sagen, bei Geschäftsmodellen, wenn du irgendwas entwickelst, technisch vermutlich, was an sich nicht monetarisierbar ist, sondern nur einen Sinn hat im Zusammenhang mit was anderem, und du nicht davon ausgehen kannst, dass du dann eine Partnerschaft schließen kannst, wie Tim das schon angedeutet hat. Also nehmen wir mal an, es ist irgendwas, was halt für Microsoft ein riesen Mehrwert wäre und für Apple auch, aber an sich alleine kannst du es nicht monetarisieren. Dann muss man sagen, dann wirst du wahrscheinlich einen Exit machen müssen. Ne? Das ist, da kommst du nicht drin. Dann bist du ja eigentlich ein outgesourcedes Innovationslabor von Apple oder von Microsoft, nur du kannst halt nicht da drin das machen, weil es manchmal besser halt von außen. Und diese Startups, die ich so ein bisschen outgesourcedes Innovationslabor nennen würde, da muss man sagen, da macht es natürlich Sinn, so ein Exit, aber auch da kann man potenziell Verantwortungseigentum wählen. Es ist nur eine Frage dann der Finanzierung, weil du eben nicht monetarisieren kannst, ist es schwieriger zu finanzieren. An sich, das will ich nochmal betonen, sind Verkäufe von einzelnen Unternehmensteilen bei Verantwortungseigentum nicht ausgeschlossen. Also Bosch ist ja auch in Verantwortungseigentum zum Großteil und die haben ja auch die Batteriesparte verkauft. Ja, weil sie gesehen haben, wir können da nicht mehr, das lohnt sich nicht zu investieren. Da wurden natürlich auch Mitarbeiter sozusagen mitverkauft. Das ist nicht muss natürlich flexibel sein können als großes Unternehmen und muss einzelne Sparten auch verkaufen können. Und es ist jetzt nicht so, dass bei Verantwortungseigentum alles festgeschrieben ist und nie mehr änderbar ist, sondern es ist ganz normal verkäuflich. Nur der wichtige Punkt ist, die Verantwortungseigentümer, die Treuhänderinnen von Bosch, Herr Fehrenbach, Renate Köcher etc., die Kontrolle halten, die diese Entscheidung getroffen haben, die sehen keinen Cent von diesem Verkauf. Das heißt, der Anreiz zu verkaufen ist einfach ein komplett anderer. Bei KUKA, was nach China verkauft wurde, war der Anreiz nicht ein strategischer, sondern da gab es einfach irre viel Geld. Die Chinesen haben sehr viel angeboten und ich kenne Menschen, die da verkauft haben, die sagen, wir konnten das nicht ablehnen. Das war ein unmoralisches Angebot, es war einfach zu gut. Das würde eben bei Verantwortungseigentum und bei Bosch zum Beispiel nicht passieren. Hm.
Gut, neben dem Unternehmertum, neben dem Beratertum, Armin, bist du jetzt natürlich dann auch, du hast es vorhin schon anklingen lassen, unter die Lobbyisten gegangen. Das heißt, du tingelst dann viele Tage im Jahr in Berlin. Du tingelst dann viele Tage in Berlin rum und versuchst, diese Purpose GmbH als Arbeitstitel einer neuen Rechtsform in Berlin unterzubringen, die Vorteile. Jetzt stelle ich mir das so vor, du hast das Justizministerium, das Wirtschaftsministerium, du hast das vielleicht auch das Kanzleramt noch dabei.
Finanzministerium.
Genau, das hast du auch noch. Wie gehst du da vor?
Ja, also man hat auf der einen Seite die Ministerien. Ich musste auch erstmal lernen, wie funktioniert Politik eigentlich in Deutschland? Und man merkt, es gibt die Ministerien, die haben sehr viel zu melden. Das ist die Ministerialbürokratie und auch Expertokratie. Da sind einfach Experten, die mit Expertenmeinungen draufschauen und von Professoren beeinflusst werden. Das heißt, das Erste, was du realisierst, kannst nicht nur mit Ministerien reden, du musst auch mit der Wissenschaft reden, weil von dort kommen sozusagen die Inputs in das Ministerium. Die andere Seite, von wo das Ministerium beeinflusst wird, ist die politische Seite. Das heißt, vom Bundestag, von Parteien. Das heißt, du musst mit den Parteien reden, du musst mit den Abgeordneten reden. Und die andere Seite, von denen die Ministerien beeinflusst werden oder überhaupt der politische Prozess, sind die Verbände, ne? Die Wirtschaftsverbände und so weiter. Das heißt, was schnell klar wurde, das ist ein Mammutprojekt, man muss mit so vielen Leuten reden. Ich meine, das ist ja irgendwie auch gut bei Politik, dass niemand durchregieren kann. Das war in der Tat die erste Feststellung.
Ihr habt letztes Jahr im Herbst eine relativ große Kampagne zu dem Thema gehabt. 600 Unternehmerinnen und Unternehmer haben sich daran beteiligt. Was sind deine Erfahrungen, deine Learnings daraus? Kommt das gerade überhaupt an in Corona-Zeiten irgendwie oder schauen dich dann alle an wie ein Auto?
Ja, wir haben das wegen Corona verschoben und hatten es dann Anfang Oktober ja präsentiert. In der Tat, wir haben einen Aufruf gemacht, weil wir haben einfach gemerkt, wir müssen ernster genommen werden. Viele im Ministerium und so sagen, ja, irgendwie schön, ist echt eine tolle Sache. Auch der Wirtschaftsminister hat schon letztes Jahr gesagt, er hegt dafür echt Sympathie, coole Sache. Aber dann kommen natürlich immer wieder Leute und sagen, ja, gibt es denn überhaupt den Bedarf? Also liebe Leute, ne, ist das nicht irgendwie so ein Nischenprodukt? Und deswegen haben wir einen Aufruf gemacht von eben 600 Unternehmerinnen und Unternehmer und nicht nur Unbekannte, sondern auch sehr Bekannte darunter. Nicht nur Tim Schumacher, sondern auch Michael Otto von der Otto Group, Alfred Ritter von der Ritter Sport Schokolade oder Ann-Christine Achleitner, die Multi-Aufsichtsrätin, aber eben auch führende Ökonomen wie Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft haben das unterzeichnet. Und das Learning war, dass das verdammt wichtig ist, sozusagen so einen breiten Konsens zu machen, das dann zu präsentieren. Wir hatten ehrlich gesagt auch echt Glück. Wir haben das ja dann an AKK, an Klingbeil, also Lars Klingbeil von der SPD und Robert Habeck und von den Grünen und noch jemanden von der FDP, Florian Tonka, übergeben. Und die Medien haben das sehr prominent gebracht und es hat uns natürlich sehr gefreut. Aber das Learning war, die Medien berichten nur über uns, wenn eben auch ordentlich was passiert und wenn man auch wirklich zeigen kann, da ist richtig Unterstützung dahinter.
Gut, das ist ein erster Überblick zum Verantwortungseigentum. Mehr dazu in den Shownotes. Vielen Dank, Armin. Vielen Dank, Tim, für die Zeit. Tim hat gerade schon geschrieben, er macht jetzt gleich einen Hardstop. Ein nächster Termin drängt und wir haben dieses Gespräch schon zweimal verschoben. Insofern bin ich dankbar, dass es so stattgefunden hat. Vielleicht an anderer Stelle noch mal ein bisschen tiefer. Mehr dazu. Euch vielen Dank. Auf bald und viel Spaß und Sinn weiterhin in eurem Leben und in der Fabrik für immer.
Dankeschön.
Vielen Dank, danke euch.
Danke, Frank.
Das war die Fabrik für immer mit Armin Steuernagel und Tim Schumacher. Wenn euch diese Episode gefallen hat, wie immer, dann teilt sie doch gerne. Gebt uns bei Apple Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung, kommentiert diesen Podcast, damit er weitere Kreise ziehen kann. Und für Themenvorschläge, Anfragen, Rückfragen, Anmerkungen, schreibt uns gerne eine E-Mail an info@fabrikfuerimmer.com oder schreibt mir eine Direktnachricht via LinkedIn. Frank Schlieder ist mein Name. In der nächsten Episode haben wir zu Gast Dr. Frauke Fischer. Frauke Fischer ist Biologin und kümmert sich um Ökodiversität. Sie hat ein Buch geschrieben, Was hat die Mücke eigentlich hier für uns getan? Und mit ihr machen wir uns auf die Reise, was eigentlich biologische Vielfalt für uns, für unser Leben, aber auch für unser Wirtschaftssystem bedeuten kann. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und Sinn in euren Tagen und weiterhin viel Spaß und Sinn in der